HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Zu Gast heute der Jazzmusiker und Pädagoge Jürgen Wuchner. Mein Name ist Jürgen Schwab. Herr Wuchner, Sie haben als Bassist im Vienna Art Orchestra gespielt und Jazzgrößen wie die Saxophonisten Heinz Sauer und Hans Koller begleitet. Sie sind Gründer und Leiter der Jazz Conceptions, eines jährlich in Darmstadt stattfindenden internationalen Workshops. Sie waren Dozent an der Akademie für Tonkunst und wurden 1996 für ihr musikalisches und pädagogisches Schaffen mit dem Hessischen Jazzpreis ausgezeichnet. 2012 folgte mit dem Darmstädter Musikpreis eine Verneigung der Stadt, in der Sie seit vielen Jahren leben und wirken. Aufgewachsen sind Sie allerdings nicht in Hessen, sondern wo?
In dem schönen Ort Kleinostheim in der Nähe von Aschaffenburg. Das ist ein kleines Dorf am Main.
Und Ihr Vater hatte eine Gaststätte, in der auch Musik gespielt wurde.
Ja, das waren meine ersten Hörerlebnisse. Und ich war als kleines Kind schon ganz begeistert, wenn da die Musiker kamen, auf der Bühne standen und Musik gemacht haben. Und sowas wollte ich dann auch immer machen, ja.
Wie muss man sich das vorstellen? In welcher Zeit war das? Sie sind 1948 geboren?
Das war dann ja Anfang der 60er Jahre, ne? So mit 12 vielleicht oder mit 10 schon. Ja.
Und wie groß war diese Gaststätte und welche Musik wurde da gespielt?
Das wurde am Anfang, waren das ja alle so ältere Herren. Und die haben auch so 20er Jahre, 30er Jahre Titel auch noch gespielt. Und auch den einen oder anderen Broadway-Standard, kann ich mich so erinnern, ja. Oder habe das dann später wiedererkannt, ja.
Ah ja,
also damals sagte mir das ja gar nichts, ne.
Aber die Beatmusik war bis da noch nicht.
Die Beatmusik gab es noch nicht. Die gab es noch gar nicht.
Zumindest gab, nicht in Kleinostheim.
Da gab es vielleicht Rock'n'Roll, ja. Also die erste Band, an die ich mich erinnern kann, da war zum Beispiel ein Piano und der Pianist hat auch Akkordeon gespielt. Da war ein Kontrabass dabei. Da war ein Geiger, der auch Trompete gespielt hat. Und ein Schlagzeuger, der auch Oboe gespielt hat.
Ach, das ist sehr ungewöhnlich. Sowas kenne ich nur von Fotos von Bands aus der Vorkriegszeit eigentlich.
Das waren wahrscheinlich auch so Leute, die schon in der Vorkriegszeit gespielt haben und dann so in den 50er Jahren wieder angefangen haben zu spielen. Das muss man sich so vorstellen. Die Leute kamen zum Tanzen, haben vorher gut gegessen, haben eine Flasche Wein getrunken und also heute würde man sagen, so ein bisschen altmodisch. Ja, das war das Vergnügen für Samstag. Es gab nicht diese Fernseher oder sowas, dass die Leute zu Hause blieben. Und die Leute sind ausgegangen.
Ja.
Später hat sich das geändert. Ja, da kamen dann diese Elektro-Gitarren, Elektro-Bässe und so weiter und Orgeln.
Und wann haben Sie angefangen mit dem Musikmachen?
Ich habe schon als kleines Kind Klavierunterricht gehabt. Oder bin immer mit meinem Bruder mitgedackelt irgendwie zum Klavierunterricht und habe da ein bisschen mitgespielt. Und dann später war ich an einem Gymnasium, wo jeder Schüler ein Instrument lernen musste. Das hieß damals Deutsches Gymnasium in Bayern, in Aschaffenburg natürlich.
Das heißt, da wurde Deutsch gesprochen, nicht Bayerisch?
Da wurde Deutsch, nein. Deutsch war das allererste Hauptfach. Und dann kam Musik.
Und welches Instrument haben Sie da?
Ich habe Klavier gespielt, ja.
Dann, nach der Schule, ging es nach Darmstadt eigentlich zum Bauingenieurstudium. Aber irgendwie ist daraus nichts geworden, oder? Wie war das?
Also, da war ein ganz wichtiger Schritt dazwischen. So mit 15, glaube ich, haben wir angefangen, eine Band zu gründen, eine eigene Band. Und dann haben wir Rock'n'Roll gespielt eigentlich, ja. Elvis. Und dann kamen die Beatles und das war natürlich eine Welle. Da saßen wir dann abends vom Radio, haben zugehört. Hessischer Rundfunk, Hitparade, Hans Werres, legendär. Die ersten drei Plätze waren von den Beatles belegt und da haben wir mitgeübt und haben versucht, es nachzuspielen. Ja.
Also direkt aus dem Radio, gar nicht
aus
von der
Radio.
Schallplatte?
Aus dem Radio. Ich habe damals noch kein Tonband gehabt und gar nichts und Schallplatte auch nicht.
Wow, da braucht man gute Ohren.
Braucht man gute Ohren und man muss wissen, wann das kommt.
Wann die Sendung kommt, ja klar.
Genau. Ja, und so hatten wir dann quasi so als 16-Jährige eine erfolgreiche Teenie-Band, würde man heute sagen.
Wo haben Sie da gespielt, wenn Sie sagen erfolgreich?
Erfolgreich hieß, alles, was im Landkreis Aschaffenburg zu bespielen war, haben wir irgendwann mal bespielt. Und es gab ja auch eine Menge Clubs direkt in Aschaffenburg, wo man spielen konnte.
Haben Sie auch in sogenannten Ami-Clubs gespielt?
Ja, das war auch noch die Möglichkeit. In den Kasernen drin gab es NCO-Clubs und EM-Clubs und so. Mhm. Das war eigentlich eine gute Verdienstmöglichkeit auch für uns.
Wie lange musste man denn spielen in so einem Club für die amerikanischen Soldaten?
Das war nicht lange, da war um 11 oder so war Schluss, ja.
Ah ja, also vom frühen Abend, von 19 von, bis 11
von
oder was?
20 Uhr so.
Ah ja. Und dann wurde getanzt, haben die Soldaten getanzt dazu? Oder?
Wenn Frauen da waren. Meistens haben sie sich gehauen, ja.
Aha.
Haben ein bisschen Whisky getrunken und Bier getrunken. Dann wenn eine Frau da war und die hat mit dem Falschen getanzt, ging die Keilerei los. Und dann kam die MP und dann war wieder Ruhe. Dann ging es weiter. Also es war schon ein bisschen Wildwest-Atmosphäre.
Okay, verstehe.
Ja, man muss sich vorstellen, das war ja damals auch die Zeit, es gab noch die Wehrpflicht für die Amis. Mhm. Ja, und das war aber auch das Glück für uns. Wir haben dann da auch Musiker kennengelernt, die da mit uns gespielt haben.
Ah ja. Es gab ja damals, als die Beatles bekannt wurden, auch immer deutsche Übersetzungen der Songs, weil das einfach üblich war, dass die englischsprachigen Hits in Deutsch übersetzt wurden, von einem deutschen Interpreten gesungen.
Komm, gib mir deine Hand.
Das haben die Beatles ja selbst sogar gesungen.
Genau.
Ja.
Sie liebt dich.
Genau, das auch.
Ja, klasse.
Was haben Sie generell von sowas
gehalten? Das haben wir nicht gemacht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir besonders gut Englisch gesprochen haben. Wir haben das ja nicht richtig verstanden auch. Wir haben das versucht, so lautmalerisch so nachzusingen, dass es so klingt. Und das war eigentlich ein Nonsens.
Ja, es kam ja letzten Endes auch nicht wirklich auf die Texte an. Ne? Es kam ja auf das Lebensgefühl an, das da transportiert wurde.
Ja, es kam, klar.
Ja, also Sie haben eine Rock-Vergangenheit, könnte man sagen. Aber irgendwann kam ja dann der Schwenk zum Jazz. Wie und wann ist das passiert?
Das war damals schon in Aschaffenburg, ja. Ich hatte einen Schulkollegen, der kam dann plötzlich an mit Schallplatten von Monk und Parker und Coltrane. Also ich kann mich erinnern, ich hatte so einen kleinen Schallplattenspieler in meinem Zimmer, so zum Aufklappen, mit so einem Lautsprecher drin. Und ich habe jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, My Favorite Things von Coltrane gehört.
Wow.
Da war ich süchtig danach.
So, also die Jazzsucht, die ist subkutan gewachsen.
Das hat sich so eingeschlichen, aber wir haben auch über unsere amerikanischen Kollegen, mit denen wir dann auch gespielt haben, da mehr kennengelernt und wir wussten dann auch, was ein Blues ist und so weiter und so fort. Ja, also da waren wir schon nicht so unbeleckt.
Dann. Ja, aber gab es denn dann sowas wie eine Jazzszene auch in Aschaffenburg, wo man vielleicht Sessions mal veranstaltet hat?
Nee, gab es eigentlich nicht. Also es gab schon eine Jazzszene, aber das waren ältere pfeifenrauchende Lehrer, die dann New Orleans gespielt haben. Und das wollten wir nicht.
Und können Sie sich an ein Jazzkonzert erinnern vielleicht in der Zeit?
Ja, für uns war die Rettung eigentlich, oder unsere Zuflucht, oder unser Ziel war dann nachts noch nach dem Gig nach Frankfurt in Jazzkeller zu fahren. Wenn wir da um 10 oder um 11 fertig waren, da sind wir ins Auto, haben alle Leute gehört, Emil Mangelsdorf, Albert Mangelsdorf, Volker Kriegel, den Fritz Hartschuh, den Gustl Meyer und alle die, Sie kennen sie ja auch.
Alle die Rang und Namen haben und damals aktiv waren.
Ja.
Ja. Mhm. Aber selbst eingestiegen sind Sie damals noch nicht?
Noch nicht.
Haben Sie eigentlich dann schon Bass gespielt oder die ganze Zeit
Klavier? Ich habe dann angefangen, ich habe in den Rockbands habe ich immer Bass gespielt.
Ah ja.
Und dann habe ich irgendwann von einem Tanzmusiker am Speicher oben so einen alten Kontrabass gekriegt und habe angefangen, auch Unterricht zu nehmen schon. Da gab es einen Geigenlehrer, der hat mir dann Unterricht auf dem Kontrabass gegeben, richtig mit dem Bogen und so. Basics. Mhm. Das hat mich natürlich interessiert. Ich habe den Günter Lenz da gehört und den Peter Trunk und ja, all diese Heroes. Es waren ja unsere Heroes. Ne? Mhm.
Haben Sie mit denen auch gesprochen damals schon?
Natürlich. Oder war die schon, ja, irgendwann, wenn man lang genug da geblieben ist. Und dann kamen die auch an die Bar und man hat mal ein bisschen geredet.
Und wie waren die so drauf, wenn da ein
Youngster kam? Immer gut, ja, immer klasse, ja.
Ja, und irgendwann ging es dann nach Darmstadt und Sie wollten eigentlich ein Bauingenieurstudium aufnehmen.
Ja, da ich meine Schule mich nicht mehr so geliebt hat, habe ich meiner Mutter zuliebe dann eine Lehre angefangen, damit die nicht ganz verzweifelt war, und habe Bauzeichner gelernt. Und habe dann mit so einer Abendschule und so dann das irgendwie hingekriegt, dass ich die Hochschulreife dann hatte in Darmstadt. Und dann habe ich angefangen und dann hat ein Schlagzeuger, der damals schon da studiert hat an der Akademie, hat gesagt, du komm doch da an die Akademie. Ich habe gesagt, sag mal, bist du verrückt? Was soll ich denn da? Und ich bin dann da hingegangen und habe vorgespielt. Und ich habe gedacht, die stampfen mich jetzt in Grund und Boden. Sie haben mich genommen, ja. Ja, und so bin ich dahin
gekommen. Aber das war ja damals eine rein klassische Ausbildung an der Akademie
für Tonkunst. Das war Orchesterschule. Mhm. Ganz einfach.
Ja. Mhm. Und war das dann ein Problem, zum Beispiel für Ihre Dozenten, dass die wussten, dass Sie eigentlich auch Jazz spielen wollen und Jazz spielen?
Teilweise ja. Aber mein Lehrer war eigentlich, okay, das war ein Gentleman. Mhm. Der hat gesagt, mach, was du willst, ja. Und für mich war auch klar, dass ich nicht ins Orchester wollte. Und das war dann eigentlich so ein Traum von mir, diesen Beruf zu ergreifen, den es damals eigentlich noch in der Form so gar nicht gab, den ich jetzt habe, ja.
Nämlich Jazzbassist.
Jazzmusiker irgendwie.
Genau, das ist ja mehr als der Bassist, ist der Pädagoge, der Komponist und so weiter. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt bleiben wir erstmal beim Bassisten. Denn als Bassist haben Sie dann mitgemischt in verschiedenen Formationen im Rhein-Main-Gebiet zunächst, in der Frankfurter Jazzszene in den 70er Jahren.
Ja.
Also es ging dann der Weg, wahrscheinlich nach dem abgeschlossenen Studium, nehme ich mal an, das müssen Sie gleich sagen, ob das so war, nach
das
Frankfurt
war
und
Reuses.
Viel komplizierter. Also bitte.
Das war alles viel.
Wir haben Zeit.
Ich habe irgendwann den damaligen Solobassisten hier in dem Haus vom Symphonieorchester kennengelernt. Mhm. Mit dem bin ich heute noch freundschaftlich verbunden. Das war der Günter Klaus. Ich habe ihn gefragt, ob er mir nicht Unterricht geben kann. Der war einfach so überragend, ein reiner Klassiker. Und ich habe dann meinem Lehrer in Darmstadt gesagt, dass ich da Unterricht nehme. Das heißt, ich habe Privatstunden genommen beim Günter Klaus, habe die bezahlt aus meiner Tasche, bin entweder hier ins Haus gefahren oder bin nach Oberursel, wo er gewohnt hat. Hm. Und der hat mich so jede Woche einmal auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt. Also da habe ich ganz viel gelernt von der Grundlagentechnik des Kontrabassspiels. Ja.
Und das dürfte dann so Anfang der 70er Jahre gewesen sein?
Natürlich.
Ja, also der Zeit, als Albert Mangelsdorff sein Quintett neu formiert hat und ehemalige Musiker von ihm, darunter der Schlagzeuger Ralf Hübner und der Saxophonist Heinz Sauer, die Gruppe Voices gegründet haben. Und der Ralf Hübner, der hat dann bei Ihnen angerufen, gell?
Ja, ob ich da nicht mal mitspielen wollte und so. Und dann, also für mich war das natürlich der Sprung ins kalte Wasser, dass ich mit meinen Heroes plötzlich spielen durfte.
Und bei der Gruppe Voices sind Sie auch dem Pianisten begegnet, den wir gleich im ersten Musikstück hören, das Sie mitgebracht haben, Herr Buchner. Sie spielen Bass, am Schlagzeug sitzt Janusz Stefanski. Und wie heißt das Stück?
The Dive.
Thank you.
Bob Degen, Klavier, Janusz Stefanski, Schlagzeug und am Kontrabass Jürgen Wuchner, der heute zu Gast im Doppelkopf ist. Die Komposition stammte von Ihnen, Herr Wuchner, und ist enthalten auf einer CD aus dem Jahr 2008 mit dem Titel Degen, Wuchner, Stefanski. Und Sie haben gerade erzählt, dass die Aufnahmen unter ganz besonderen Bedingungen entstanden sind.
Ja, wir haben Gäste eingeladen ins Studio. Das heißt, wir haben ein Konzert veranstaltet, waren so ungefähr 50 Leute im Publikum. Und dann haben wir quasi ein Konzert gespielt im Studio.
Ja.
Das war irgendwie eine schöne Atmosphäre. Und ja, eigentlich sollte man das öfters machen.
Ja, stimmt. Sehr schön. Und in der Besetzung spielen Sie auch gelegentlich noch zusammen?
Wir spielen gelegentlich im Trio. Wir hatten das Trio auch letztes Jahr mal aufgestockt mit Norbert Stein am Saxophon und Valentin Gavi an der Trompete. Und das war eigentlich schon klasse. Und da haben nicht nur die Musiker Spaß gehabt. War eine schöne Sache, ja.
Und die Beziehung zu Bob Degen, die reicht zurück eben in die 70er Jahre?
Ich habe ihn kennengelernt bei Voices, ja.
Damals, glaube ich, nach Frankfurt auch gezogen.
Ja, hat vorher in München gelebt, glaube ich.
Ja. Janusz Stefanski ist natürlich, stammt aus Polen, kam dann auch irgendwann nach Frankfurt. Was hat diese Sogwirkung von Frankfurt damals ausgemacht?
Ja, damals hat man Frankfurt als die Stadt des modernen Jazz in Deutschland bezeichnet. Das kam natürlich auch durch die Anwesenheit von Albert Mangelsdorf, Emil Mangelsdorf, Yogi Freund, dieses HR Jazz Ensemble, Heinz Sauer natürlich, ja, Volker Kriegel. Ja. Das hat mich immer sehr beeindruckt, was der gemacht hat. Und hat mir auch viel Spaß gemacht.
Haben Sie mit ihm auch mal gespielt?
Ja, natürlich. Ja, und das war halt der Grund, die Ansammlung hier von Musikern und der Jazzkeller, wo jeden Abend gespielt wurde.
Hat man denn auch was verdient im Jazzkeller damals?
Naja, ich kann mich erinnern, Willi Geibel hat, es war pro Musiker, ich glaube 60 Mark.
Gar nicht so wenig in den 70er Jahren.
Ich fand das in Ordnung, ja. Und da war sogar so freundlich, da ich immer einen Strafzettel gekriegt habe. Hat er mir den Strafzettel von 10 Mark auch noch mitbezahlt.
Das ist großzügig. Na ja, klar, Sie mussten ja den Bass auch transportieren, ne?
Ja, natürlich, ich habe immer eine Schlepperei gehabt.
Ja. Schlagzeug stand wahrscheinlich im Keller.
Ja.
Okay. Und Sie haben in Darmstadt weiterhin gewohnt?
Ich habe weiter da gewohnt, natürlich, ja, in der Zeit. Und da habe ich dann auch den Janusz Stefanski mal kennengelernt. Die hatten mit dem Thomas Danko Quintett, da hatten die Bekannte in Darmstadt, und da haben sie in den Off-Dates da irgendwo gewohnt, in einer leerstehenden Wohnung. Da habe ich den Janusz mal kennengelernt. Aber dann später bei Hans Koller Free Sound, dann gab es mal 1972, als ich da eingestiegen bin.
Das heißt, Hans Koller, Saxophonist aus Österreich, hat damals noch in Frankfurt gelebt? Oder wie?
Nein, der kam immer. Der kam aus Wien angefahren, ja.
Ah ja. Hatte der dann in Wien auch noch eine Band? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube nicht. Wir sind dann hier rumgereist. Also der kam dann immer und dann hatten wir vielleicht 10 Gigs zusammen. Sind wir nach Hamburg gefahren, da gab es damals noch das Onkel Pö. Und nach Bremen und Bremerhaven und dann über das Ruhrgebiet dann zurück. Und wenn dann irgendwie noch Zeit war, haben wir noch 1-2 Tage im Jazzkeller gespielt. Dann ist er wieder nach Hause.
Wie war die Zusammenarbeit mit Hans Koller?
Ah, sehr lustig, ja. Das war irgendwie ein unglaublicher Typ, ja. Also ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Die Band hieß Free Sound und war Free und Jazzrock beeinflusst. Ja.
Wobei Free und Jazzrock zwei Pole sind, die normalerweise nicht zusammengehören.
Ja, das war so ein bisschen Gemisch.
Sie haben den Hans Koller mal als Freund und Vorbild bezeichnet. Können Sie das ein bisschen erläutern?
Es gibt ja in jeder Band irgendwie, gibt es auch immer wieder mal Troubles und so, ne, wo die Musiker sich streiten. Und das gab es irgendwie beim Hans Koller nie. Ich kann mich nicht erinnern. So.
Hatte er so ein ausgleichendes Wesen?
Ja, vom Charakter her, es war unglaublich mit dem Mann. War immer irgendwie lustig, war mal drauf, ja.
Okay, also der war kein autoritärer Leader.
Nee.
Sind Sie durch ihn dann auch ins Vienna Art Orchestra gekommen?
Naja, wir waren halt auch oft in Österreich mit seiner Band, oft in Wien. Und dadurch habe ich natürlich die ganzen Musiker kennengelernt vom Vienna Art Orchester. Und die haben gerade angefangen damals. Und das war so eine Aufbruchsstimmung irgendwie. Die hatten da erst eine LP mal aufgenommen irgendwie. Und dann hat man mich gefragt, ob ich da mitspiele. Und dann habe ich den Janusz dann quasi vorgeschlagen als neuen Drummer.
Also es gab ein Intermezzo in Wien, aber irgendwann gab es auch eigene Bands. So ab den 80er Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja.
Mit denen Sie dann auch längere Tourneen unternommen haben für...
Natürlich.
Für das Goethe-Institut.
Das war zwar nicht meine Band, sondern die Band von Günter Glatt, Tenorsaxophonist, der leider letztes Jahr verstorben ist. Mhm. Der war damals so ein Rising Star in der Tenorszene. Und wir haben erst eine Tour, soweit ich mich erinnern kann, in der Türkei gemacht. Und dann haben wir eine Tour durch das damals noch existierende Jugoslawien gemacht und später eine ganz lange Tour nach Asien.
Durch verschiedene Länder? Ne?
Ja, Pakistan, Indien, Bangladesch.
Sri Lanka und Nepal.
Sri Lanka. Ne? Nepal haben wir nicht mehr geschafft, weil wir in Bangladesch, da haben wir festgesessen, da waren irgendwie Streiks und Unruhen, die ganzen Flüge wurden abgesagt und saßen da ein paar Tage in so einem Hotel. Und da war der Termin mit dem Konzert in Nepal schon längst vorbei.
Verstehe. Wie muss man sich das vorstellen in diesen asiatischen Ländern? Vor welcher Art von Publikum sind Sie da aufgetreten?
Naja, das war eine Veranstaltung von Goethe-Institut. Ne? Und Goethe-Institut spricht an den Universitäten natürlich schon ein privilegiertes Publikum an. Deutschstudenten, Germanistikstudenten, ne? Und vielleicht auch noch andere noch an den Unis, aber es ist dann doch ja so das Bildungsbürgertum in Indien zum Beispiel, das dann zum Konzert kommt.
Also das waren keine Clubkonzerte, sondern die fanden dann in Konzertsälen statt.
Alles in Hotelsälen oder irgendwie. Irgendwie ist es schon ein bisschen so Wattebausch-mäßig, ja.
Aber Sie haben trotzdem auch auf den Reisen wahrscheinlich einen Einblick in die Kultur dieser Länder bekommen.
Ja, wir hatten in Delhi dann bemerkenswerte Sessions an der deutschen Botschaft mit indischen Musikern. Mhm. Und ja, das war irgendwie ganz lustig. Ja.
Wie war das in der Türkei? Was gab es da für ein Publikum für Jazz? Damals, Anfang der 80er Jahre war das, ne?
Ja, das war irgendwie auch ganz komisch. In Adana waren wir dann, das ist so fast an der Grenze zu Syrien, also heute schon Krisengebiet.
Ja.
Und damals ging das auch los mit dieser Islamisierung. Und wir waren da an der Universität und wir kamen dann in den Saal, wunderschön alles. Und da kamen nur männliche Zuhörer. Mhm. Die Frauen durften nicht kommen. Und die Universität war außenrum bewacht von Militär. Da haben wir uns auch nicht sehr beliebt gemacht. Da waren ja die ganzen Direktoren von der Universität und Kulturminister und was weiß ich da.
Ja.
Was machen die hier? Das ist ja furchtbar. Naja.
Aber von der Bühne herunter haben sie es nicht gesagt.
Nein, das war dann hinterher bei so einem Bankett.
Verstehe. Sie haben eine weitere Musik mitgebracht mit einer eigenen Formation diesmal. Eine relativ aktuelle Aufnahme von 2012 mit den, wie heißt die Band?
United Colors of Besson.
So, genau. Ein Konzert, das der Hessische Rundfunk mitgeschnitten hat vor drei Jahren beim Hessischen Jazzpodium. Das damals in der Knabenschule in Bessungen stattfand. Und da hören wir jetzt welchen Titel?
Wir hören den Titel Marmos.
Die United Colors of Bessungen, eine Band von dem Darmstädter Bassisten Jürgen Wuchner, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Wuchner, welche Solisten waren da eben zu hören?
Am Altsaxophon war das mein alter Freund Wolfgang Puschnik, den ich noch aus den Zeiten des Wiener Art Orchesters kenne. Mhm. Und an der Tuba der junge Ole Heiland. Ich glaube, er war damals 15.
15 Jahre, das ist natürlich verblüffend. Also ein wirkliches Talent. Aber die Tatsache, dass Sie den Ole Heiland als Talent gleich erkannt haben und auch noch in Ihre eigene Band geholt haben, zeigt ja, dass Sie sozusagen ein Pädagoge aus Leidenschaft sind. Das kann man schon so sagen, oder?
Naja, das ergibt sich doch. Also wenn man Ohren hat und so einen jungen Musiker da spielen hört, ist so ganz klar, da braucht man kein großer Pädagoge zu sein. Da sagt man, komm, spiel mal mit,
ja, okay,
wenn du Lust hast.
Aber jetzt stellen Sie Ihr Licht schon etwas unter den Scheffel. Denn eines, wofür Sie bekannt sind, Sie haben 1992 einen Jazz-Workshop gegründet, der in der Presse auch schon als das Wunder von Darmstadt bezeichnet wurde, die Jazz Conceptions. Also ein einmal jährlich stattfindender internationaler Workshop. Und was ist das Besondere an diesen Jazz Conceptions?
Die Idee bei diesem Workshop ist, dass ich Musiker einlade, die eine eigene Konzeption von Musik haben, eine eigene Musiksprache. Und denen biete ich quasi ein Forum, dass sie eine Woche mit Leuten zusammenarbeiten können an ihrer Musik.
Mhm. Also Dozenten,
Ja.
Mit einem eigenen Ansatz, eigenen musikalischen Ansatz.
Ja, genau.
Und die Teilnehmer, was sind das für Teilnehmer?
Das ist ganz gemischt. Das geht von 0 bis 100, sagen wir es mal so.
Und das ist ja das Erstaunliche, dass eben da nicht
und ein gewisses... Und das verträgt sich, ja.
Ja. Also es werden, glaube ich, gar keine Voraussetzungen abgefragt. Normalerweise heißt es ja bei solchen Kursbeschreibungen, Kursausschreibungen, grundlegende Fähigkeiten, Beherrschung der Harmonielehre oder was weiß ich. Das interessiert Sie überhaupt nicht?
Nee, interessiert nicht. Wir wollen haben, dass die Leute motiviert kommen, aber dann auch natürlich, und das passiert ja auch bei den Workshops, wenn sie sich falsch eingeschätzt haben, wenn sie das merken, dann können sie aber woanders hingehen.
In eine andere Gruppe.
Mhm. Wir haben nur Gruppen. Mhm. Es gibt keinen Instrumentalunterricht. Es gibt nur Gruppen, die zusammenarbeiten. Also von experimentell bis, also ich habe auch schon mal Standards mit meinen Leuten gespielt, wenn die das wollten.
Mhm. Ne? Aber das ist eher die Ausnahme.
Ja.
Also es bringen tatsächlich die Dozenten ihre Musik mit.
Ja.
Und die müssen dann irgendwie diese Gruppe zusammenschweißen und jedem eine Aufgabe geben, die seinen Fähigkeiten entspricht.
Und das Schöne ist eigentlich dann immer der Abschluss dieser Woche. Und dann sieht man, dann spielen diese fünf Gruppen, die es gibt, was da alles passiert ist. Also das ist schon sehr überraschend und gibt so ein ganz breites Bild von dem, was wir da machen.
Also um mal einen Begriff zu geben von der Klasse von Dozenten, die da am Start ist. Ich lese mal ein paar vor. Han Benning, der niederländische Schlagzeuger, Karl Berger, der Vibraphonist, Gunter Hampel, ebenfalls Vibraphonist, Wolli Kaiser aus Köln, der praktisch alle Saxophone beherrscht und in der Kölner Saxophonmafia ja maßgeblich mitgewirkt hat, Christoph Lauer hier aus Frankfurt, der Saxophonist Heinz Sauer, ein anderer Saxophonist, oder auch der Trompeter Ack van Rooyen. Und die spielen dann oder coachen ein Ensemble, Gruppe, das ganz gemischt ist von den Voraussetzungen her, auch von den Instrumenten her, nehme ich mal an.
Ja, ja.
Das ist schon erstaunlich, dass es dann funktioniert und am Ende zu einem Konzert führt.
Es funktioniert.
Ja.
Seit 24 Jahren.
Ja.
Ich bin schon gerade dabei, die neue Mannschaft zusammenzustellen.
Können Sie schon Namen nennen?
Nee. Solange nichts unterschrieben ist.
Okay.
Aber wann
wird es sein?
Es ist immer die erste Ferienwoche in Hessen.
Das die heißt erste Herbstferienwoche oder Sommerferien?
Nein, Sommerferien.
Ah, ja.
Das heißt also, es geht Ende Juli los, was der 26. oder sowas, bis 1. August. Und es ist natürlich auch schön in Darmstadt. Wir haben sehr viele Spielmöglichkeiten. Wir gehen jeden Abend in einen anderen Club. Und auch mal einen Abend haben wir in so einem Biergarten, wo wir dann spielen und wird gejammt.
Da wird gejammt, verstehe. Mhm. Und das Abschlusskonzert und der Workshop selbst finden das in der Fressunger Gnadenschule statt.
Freitags ist das Abschlusskonzert der Gruppen und dann wird noch ein Orchester gebildet. Mhm. Das sind dann so 30 Leute auf der Bühne und die spielen am Samstagabend und die Dozenten spielen auch am Samstagabend.
Verstehe.
Die müssen also auch mal zusammenspielen.
Ja.
Und das ist dann immer eigentlich eine große Freude irgendwie, diese ganze Geschichte.
Das glaube ich. Das alles findet statt, also der Workshop und die Abschlusskonzerte in der Bessunger Gnadenschule. Sie haben mal gesagt oder werden zumindest zitiert mit dem Ausspruch, Bessungen ist einer der schönsten Stadtteile der Welt. Warum?
Naja, als Musiker muss man sagen, wir haben dort das Institut für Neue Musik. Wir haben das Jazz-Institut in Bessungen. Ist alles in Bessungen. Wir haben die Knabenschule. Da gibt es noch einen anderen Club, den Jagdhofkeller. Da gibt es einen Club im Jazz-Institut. Also was will ich mehr? Ich kann da überall hinlaufen und bin in meiner Welt sozusagen. Ja.
Traumhaft, ja. Das ist ja eine Dichte von Institutionen und Orten.
Ja, die Akademie für Tonkunst kommt auch noch dazu.
Ja. Ne? Ja, ist alles im beschaulichen Ambiente von Bessungen.
Ja, ich bin da schon sehr überzeugter Bessunger. Ja,
ja, schön. Das Stück, das wir gehört haben, Mermoz heißt es, das bietet uns noch einen zweiten Anknüpfungspunkt. Und zwar an Ihre Afrika-Aufenthalte. Sie waren zwischen 2009 und 2012 jeweils für mehrere Monate im Senegal.
Ja.
Wie kam das?
Meine Frau hat dort gearbeitet. Sie hatte einen Vertrag für 3 Jahre. Und ich habe dann natürlich gesagt, na klar, müssen wir das machen, müssen wir dahin. Die Chance kriegen wir sonst nie mehr wieder. Und ich habe halt meine Arbeit und auch den Unterricht an der Akademie dann so komprimiert, dass ich dann immer wieder nach Dakar reisen konnte. Ich bin, glaube ich, in den 3 Jahren, ich glaube, 12 Mal nach Dakar geflogen.
Also, und Ihre Frau war die ganze Zeit dort?
Die war
was
die ganze
da gemacht,
Zeit aus dem Urlaub. Die arbeitet für die GIZ. Das ist eine Entwicklungszusammenarbeitsorganisation.
Und Sie haben in Dakar auch Musik gemacht mit afrikanischen Musikern?
Ja, ich habe auch unterrichtet an der École Nationale des Arts. Mit dem Leiter vom Goethe-Institut sind wir mal an diese Hochschule gefahren. Hinter dem Direktorenzimmer war ein Bad und Toilette und so. Und da standen in der Dusche 2 Kontrabässe.
Aha.
Die waren natürlich in keinem besonders guten Zustand. Und da habe ich dann hier auch gebettelt, auch bei der Firma Perastro in Offenbach. Das darf man jetzt mal sagen. Die haben mich da unterstützt, auch haben mir Saiten geschenkt. Mhm. Und dann bin ich dahin, habe die Bässe repariert und wieder in Schuss gebracht und habe dann da unterrichtet. Mhm. Hatte ich ein paar Schüler und dann habe ich natürlich auch die ganze Szene da kennengelernt. Der Hauptpunkt in Dakar ist, also kultureller Hauptpunkt, ist das Institut Français mit einem wunderschönen Café, mit einer Open-Air-Bühne. Mhm. Und alle Konzerte, alle Jazzkonzerte oder afrikanische Musikkonzerte finden da statt. Und wir haben da auch in der Nähe gewohnt und da sind wir immer da mal hin. Ja, und dann habe ich natürlich auch schön Zeit gehabt, dort neue Stücke zu schreiben und habe über Stadtteile in Dakar geschrieben. Und Mermoz ist ein Stadtteil. Aber der Name kommt von einem französischen Flieger, Jean Mermoz. Der war wie der Saint-Exupéry Postflieger. Und die sind von Toulouse dann bis nach Dakar gekommen. Und ich glaube, der Mermoz hat es dann sogar bis Brasilien geschafft.
Interessant. Die Musik, die ist beeinflusst von afrikanischer Musik. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja, auf jeden Fall von dem Klima. Ich war ja da tagsüber alleine und konnte mich da ein bisschen umschauen. Und natürlich auch habe ich die ganzen Musiker kennengelernt. Aber Jazzmusiker gibt es da nicht so viele.
Aha, ja. Sondern?
Ja, die spielen, wie heißt das, Ballach, was der Yusun Dur auch singt. Yusun Dur ist dort der große Star, den kennt jeder.
Wie haben sich die Erfahrungen, die Sie in Afrika gesammelt haben, auf Ihre Musik ausgewirkt?
Das kann ich gar nicht beantworten, diese Frage. Es hat sich einfach so ergeben. Ich hab mir viele Gedanken gemacht auch in Afrika, weil die ein Konzert ganz anders gestalten als wir. Bei uns ist hier so in Europa und in den USA, die Leute sitzen da auf Stühlen, hören zu, was von auf der Bühne passiert. Und das ist in Afrika nicht so.
Sondern?
Es muss auf jeden Fall irgendwann der Punkt kommen, wo die alle tanzen.
Ne? So, das heißt, wenn die...
Es werden natürlich schon vorher von diesen Griots, das sind ja auch Nachrichtenübermittler und Geschichtenerzähler, es werden Geschichten erzählt. Liebesgeschichten oder ja, was auch immer, was so passiert in der Welt und Leid und Freude und alles kommt zusammen. Aber zum Schluss muss getanzt werden.
So, und das ist dann bei den Konzerten der United Colors of Bessungen jetzt auch so?
Nein, so habe ich das nicht übertragen, das kann man ja nicht machen. Ich bin ja auch kein Sänger und kann nicht verbal irgendwas mitteilen. Nein, wir denken vielleicht zu intellektuell über Musik. Und das wird dort einfach ein bisschen lockerer genommen. Ja.
Herr Wuchner, als Sie eben den Titel Mermoz erklärt haben, da war zu erkennen, dass Sie sich über Stücktitel verhältnismäßig viele Gedanken machen. Und es gibt Titel von Ihnen, die springen direkt ins Auge. Einer heißt Waterboarding with Condoleezza. Ein anderer heißt Welcome to Guantanamo. Was wollten Sie damit bezwecken, die Stücke sozusagen?
Ja, also ich war damals schon sehr schockiert, als ich das erfahren habe, was da in Guantanamo abläuft. Das war ja den Leuten hier nicht so klar. Und dann auch, als die damalige Außenministerin war sie, Condoleezza Rice, ja. Dann auch gesagt hat, Waterboarding ist keine Folter. Und dann war der eine Titel im Waterboarding with Condoleezza. Es klingt also so, wie wenn man in Kalifornien surfen geht oder genau. So. Ja. Das war natürlich schon ein bisschen zynisch gemeint auch. Aber ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich kein politischer Komponist, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Aber ich habe einfach die Stücke genommen, habe denen diesen Titel gegeben.
Also es gibt schon ein Bedürfnis, was auszudrücken.
Nein, ich wollte das auch schon laut sagen, ne? Ja. Dass mich sowas empört eigentlich.
Ja.
Sowas.
Sie gelten auch als jemand, der das sagt, wenn ihn etwas stört. Bei der Verleihung des Darmstädter Musikpreises an Sie 2012 sollen Sie die anwesenden Lokalpolitiker dazu aufgefordert haben, und ich zitiere jetzt, was in der Zeitung stand, beim öffentlich subventionierten Musikunterricht für Kinder nicht zu sparen. Da darf man nicht sparen, haben Sie gesagt. Worum ging es bei dieser Äußerung?
Es ging damals darum, dass die Stadt alle freiwilligen Leistungen in der Kultur beschnitten hat. Und zwar ganz vehement. Also alle haben darunter gelitten, auch unser Jazzförderverein. Und da ging es natürlich dann auch an die Musikschule in Darmstadt. Und wenn man sowas als freiwillige Leistung sieht und nicht als wichtiger Bestandteil der humanistischen Bildung, ich sage das jetzt mal so ein bisschen pathetisch, Also das geht nicht, dass man sowas beschneidet. Also. Und die Leute können das vielleicht nicht mehr bezahlen, wenn man die Preise dann hochsetzt und so weiter und so fort. Ja. Also das hat mich schon sehr genervt, diese Sache, die da in der Stadt rumging. Und ich habe das halt auch überall öffentlich gemacht.
Dann eben auch anlässlich dieser Preisverleihung.
Ja.
Ja. Sie sind im Januar 67 Jahre alt geworden. Das ist ja die Zeit, wo andere dann schon eine Weile in Ruhestand sind oder jetzt mal so langsam spätestens in den Ruhestand gehen. Wie ist das bei Ihnen? Ist an Ruhestand zu denken?
Ja, ich weiß gar nicht, was das heißt, Ruhestand. Also ich unterrichte immer noch, ich mache immer noch meine Workshops und ich denke, ich mache das so lang, ich das gesundheitlich auch kann und freue mich schon, dass ich nächstes Jahr ein echter 68er werde.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, das war das perfekte Schlusswort für diesen Doppelkopf mit dem Darmstädter Jazzmusiker Jürgen Wuchner. Mein Name ist Jürgen Schwab. Und wir hören zum Schluss noch einen Titel von einer Besetzung namens Part of Art und mit einer Komposition von Ihnen. Vielleicht können Sie uns kurz noch die Details geben, Herr Wuchner.
Also Part of Art war in den 80er Jahren eine Gruppe, die ziemlich viel Wirbel gemacht hat. Die ist so ein bisschen entstanden aus dem Vienna Art Orchester. Mit dem Vienna Art Orchester haben wir 1-2 Tourneen im Jahr gemacht. Und dann hatten wir dieses Quintett mit Herbert Joos, mit Wolfgang Puschnigg, mit Uli Scherer, Wolfgang Reisinger am Schlagzeug. Alles damals Mitglieder im Vienna Art Orchester. Und es gibt auch 2 Platten und wir waren auch öfters hier im Jazzkeller in Frankfurt, ja, kann ich mich erinnern. Und wir sind ziemlich viel rumgereist. Und eigentlich, wir haben vor 2-3 Jahren so ein Comeback gemacht in Wien. Haben wir uns getroffen und genau die Musik gespielt, die wir damals gespielt haben. Nichts anderes. Und das Überraschende war eigentlich, dass wir so eine Musik damals schon gespielt haben, die eigentlich zeitlos war, die heute noch auch als modern oder Avantgarde durchgehen kann.